So, hier sind Nico und Papa aus den Sommerferien oder aus dem Sommerurlaub. Ich weiß nicht, Papa, bist du gerade unterwegs oder so?
Im Moment bin ich schön zu Hause.
Okay. Wir haben neben unseren anderen Folgen, die ihr vielleicht schon gehört habt, jetzt für den Sommerurlaub, haben wir vor einiger Zeit auch eine Folge für die Podfluencer aufgenommen. Das ist ein Netzwerk von Podcastern, unter anderem Streamcafé, also unsere Freunde sind mit dabei, die wir vor kurzem zu Gast hatten. Dann ist aber auch vor allem unter der Schirmherrschaft, sage ich mal, von So geht Podcast, von dem Gio, ist das alles ins Leben gerufen worden. Und dort konnte man eine Aufgabe auswählen, wenn man sich da angemeldet hat. Und wir haben die Aufgabe bekommen, über Fehlkäufe zu reden, über lustige Fehlkäufe.
Ja, so lustig waren natürlich auch nicht, ne?
Nee, genau.
Im
aber ich glaub,
im Nachhinein kann man drüber lachen, aber...
Ich glaube, das sagen wir nachher auch, denn diese Folge, die jetzt gleich nach dem Intro abgespielt wird, also nach unserem Intro, könnt ihr auch in der Version von den Podfluencern auf deren Streaming-Angebot euch anhören. Das heißt also,
In Stereo, unsere...
Jetzt kommen also gleich Nico und Papa, die für die Podfluencer eine Folge aufgenommen haben. Viel Spaß.
1, 2, 3.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Podfluencern. Wir sind die Hosts heute. Ich sitze hier mit Papa zusammen. Hallo, Papa.
Hallo.
Und sofort mit einem Schmatzer angefangen. Sehr schön.
Ja, wir wollten das so machen wie immer, oder?
Wie immer. Wir sind der Podcast Papa erzählt aus der Musik und wir reden eigentlich über musikalische Sachen, haben aber die Aufgabe bekommen, über Fehlkäufe zu reden. Beziehungsweise lustige Fehlkäufe, wobei wir finden keinen unserer Fehlkäufe lustig. Deshalb haben wir gedacht, okay, bleiben wir unserer Linie treu und ich weiß ja, Papa hat eine große Sammlung, da wird bestimmt irgendwas dabei sein, wo er so richtig ins Klo gegriffen hat. Willst du anfangen?
Ja, kann ich machen, ja. Wie gesagt, meine Fehlkäufe beziehen sich hauptsächlich auf musikalische CDs, Platten oder DVDs. Aber wie du schon sagtest, lustig sind die nicht. Man muss dazu sagen, es war eigentlich vorauszusehen, weil die Sachen, die ich dann gekauft habe, waren auch sehr günstig. Mhm. Und das ist immer schon, es gibt ja günstig und billig. Und das war mehr billig gewesen. Hätte man eigentlich auch schon ein bisschen skeptisch sein können. Aber lustig ist nur, dass halt alle paar Jahre wieder drauf reinfällt.
Ja, aber dann hast du ein Beispiel. Oder war das da schon deine Auslegung? Wir sind fertig für heute.
Ja, ich kann als Beispiel geben. Als Jugendlicher hatte man ja nicht viel Geld. Und eine Single kostete 5 Mark. Und dann gab es dann diese schönen Sammelplatten von K-Tel und Arcade. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand noch was sagt. Da waren dann 20 Hits drauf aus der Zeit. Mhm. Und dann habe ich dann im Geschäft gesehen, war groß angekündigt, 20 Superhits für 5 Mark auf einer Schallplatte. Das war die Firma Europa. Die machte eigentlich, die ist eigentlich bekannt gewesen oder glaube ich immer noch.
Für Hörspiele.
Ich kannte die Firma von meinen Märchenschallplatten als Kind.
Ah ja. Mhm.
Da waren dann Aschenputtel und die dann normalen Grimms Märchen haben die dann schön dann erzählt. Mhm. Verschiedene Sprecher. Und das Lustige war, das habe ich aber dann auch später erst gesehen, die Plattenaufnahmen, die waren glaube ich aus Quickborn, ne? Quickborn und ein Studio. Quickborn ist immer nachher bekannt geworden durch Mike Krüger. Ich glaube, da kam aus Quickborn.
Ja, irgendwo Hamburg, die Ecke.
Das ja. Ist, nee. Und die waren eigentlich, wie soll man sagen, die waren eigentlich auch beliebt gewesen, die Sachen.
Ja.
Aber immer mit dem Zeichen 5 Mark. Mhm. Das war ihr Markenzeichen.
5 Mark für 20 Superhits.
Ja.
Okay, jetzt fange ich jetzt auch an, gerade skeptisch zu werden, ob das so
ist. Ja, genau. Und dann lese ich dann durch. Ja, ich sage jetzt mal, das war das Jahr 75, weil der Rubetz war gewesen mit... Sugar Baby Love und dann war ABBA drauf mit Mama Mia und SOS und so weiter. Da kann man ja, da dachte ich auch, das ist ja super.
Ja.
Weil ich hatte damals noch keinen Kassettenrekorder Und sagen wir so, und auch Kassettenrekorder damals war ja auch schon ganz schlecht. Man musste ja vom Radio und dann die Qualität war auch nicht so gut.
Also für mich hört es sich jetzt so ein bisschen so an wie die Bravo-Hits aus meiner Jugend, wo du dann halt dann aktuelle Chart-Hits, aktuelle Radiosongs
ja,
alle
genau.
gebündelt auf einer CD hast.
Und ich glaube, die kamen auch alle so, ich sag mal so alle 3-4 Monate kam sowas raus.
Ja.
Da waren immer so 20 Stück, immer die Nummer 1 kann man jetzt auch nicht sagen. Waren auch ein paar Sachen drauf, die jetzt hier nicht so bekannt waren. Auf jeden Fall gekauft, zu Hause aufgelegt. Dachte ja, irgendwas stimmt da nicht.
Ja.
Nee, also es waren wohl die Lieder, aber jetzt kommt's, nicht die Originalinterpreten.
Ah, alles gecovert.
Ja.
Oder nachgesungen.
Man muss dazu sagen, sehr gut.
Ja.
Aber wenn man jetzt, so wie ich, so ein Freak war, der die Originale haben wollte, damals ja schon, war damit total unzufrieden.
Ja, verstehe ich.
Und dann habe ich die meisten auch dann weitergereicht und andere und Schulkollegen, die haben gesagt, das ist ja egal, aber super, ist ja dasselbe.
Ja, ja.
Nee, immer, ich habe gesagt, da ist nicht dasselbe. Aber die, wie gesagt, ich war damals schon so ein Freak gewesen, Original zu haben. Ja, und das war dann für mich eigentlich ein Fehlkauf gewesen.
Also die hatten dann quasi von Europa, haben sie dann so Compilations verkauft von bekannten Songs, oder die gerade aktuell sind,
ja,
die aber nachgesungen waren.
Ja, nachgesungen waren. Wie gesagt, die waren sehr gut nachgespielt.
Weil ich habe nämlich was Ähnliches. Ich habe die aber nicht gefunden. Ich glaube, ich habe die schon weggeschmissen. Weil ich hatte mal auf dem Flohmarkt, habe ich mal, also ich mag ja immer noch gerne Filmmusik und sowas. So, also die orchestrale Filmmusik. So John Williams, Hans Zimmer, Ludwig Göransson und so ein Kram halt. So, und ich weiß, dass mal auf dem Flohmarkt gab es mal so eine CD, wo auch ganz viele große Songs dabei waren. So Harry Potter, Spiel mir das Lied vom Tod, alles auf so einer CD. Jeweils ist immer das Hauptthema. Ich dachte, ah, ist ja super. So mit 14, 15 oder so. Dann habe ich die nachher auch reingepackt und das sind, ich habe auch gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und dann nachher noch genau geguckt und habe dann festgestellt, ja, was nicht stimmt, ist halt, dass das alles irgendwie mit Synthesizern irgendwie so gemacht worden ist. Also es ist nicht die orchestrale Originalmusik gewesen, sondern von irgendjemandem nachgespielt mit so Synthesizern und sowas.
Mhm. Ist ja eigentlich, da steht jetzt Top-Hits und so weiter, ist ja eigentlich eine Irreführung. Aber wenn man dann das sich halt Cover anschaut, ganz unten irgendwo klein geschrieben, steht dann doch dabei, gespielt von so und so. Also die haben sich wohl abgesichert.
Ja, okay. Oder bekannt geworden von so und so. Oder?
Ja, auf jeden Fall steht irgendwann was dabei.
Ja.
Jetzt,
das klar ist, dass nicht die Originalinterpretation ist,
ja,
wenn man das so interpretiert.
Ja.
Aber weil du es gerade sagtest, ist nicht Elton John durch sowas, hat er nicht angefangen, sowas zu machen?
Ja, ist ja ganz klar, dass solche Sachen ja gab es ja nicht nur in Deutschland, die gab es auch in England.
Ja.
Die haben, war natürlich genauso gewesen. Und da haben die dann irgendwann mal später mal rausgefunden, ich weiß gar nicht, wann das mal war, als er berühmt wurde, dass er das auch mal gemacht hatte, wegen Geld.
Ja.
Und er hat auch mal gesagt, dass war ein guter Nebenjob gewesen.
Ja, ja.
Damit hat er mehr verdient als mit seinen Kompositionen. Der war ja auch Berufskomponist.
Ja,
also
genau,
der war in dieser Plattenfirma gewesen.
So Writers Room war er.
Ne,
ja.
Und alle seine Lieder, die er abgegeben hat, sind alle nicht so viel geworden. Ne?
Ja.
Und da hat er sich dazu sein, wie soll man sagen, seine Brötchen verdient.
Ja.
Ne, und die Original, und da, wenn man jetzt irgendwann in den 80ern oder Anfang der 90er kam eine CD raus mit Elton John. Aber die hieß aber dann nicht Elton John, sondern Reginald
Dwight.
So wie er in Wirklichkeit heißt.
Ja, Dwight, glaube ich. Dwight, in diese Richtung.
Ja. Und die habe ich mir auch gekauft und ich muss echt sagen, verblüffend super gut, wie er das hinkriegt.
Ja.
Weil er muss ja verschiedene. Er singt den John Fogerty von Creedence Clearwater, dann singt er den Robin Gibb von Bee Gees.
Ja.
Natürlich singt er nicht so wie die, aber das klingt trotzdem gut. Und dann ist dann aber, kurze Zeit später kam dann diese CD wieder neu raus. Und dass diese CD jetzt andauernd neu rauskommt, mit Elton John singt Superhits und so weiter.
Ja.
Ne? Da muss man jetzt auch wieder aufpassen, wenn jetzt jemand Elton John Hits haben will und kauft dann sich diese, ist dann auch enttäuscht wieder,
ja,
weil
ja,
da halt nachgesungene sind. Ne?
Ja. Okay. Ich habe mir einen Weg rausgesucht und zwar ist das so ein, auch bezogen auf Musik in dem Fall, ich habe mir so einen Bluetooth-Dongle gekauft. Also zur Erklärung, das ist halt ein kleines Kästchen oder so ein kleines Ding, was wirklich echt nicht groß ist. Das kann man an Boxen oder so ranpacken oder an Handys, überall, wo man halt Musik von abspielen möchte oder Musik hinbringen möchte. Also du hast meistens so zwei Teile oder du hast halt einen Bluetooth-Kopfhörer. In meinem Fall war es halt so, ich spiele Gitarre und arbeite auch mit einem Loop-Pedal, also eben kurze Erklärung, man klickt drauf, nimmt was auf und macht dann die Aufnahme, beendet man die und dann wird es in einer Dauerschleife abgespielt. Und man kann immer wieder was drüber spielen. Einer der bekanntesten Looper aktuell ist halt Ed Sheeran. Und ich habe alles bei mir zu Hause mit Kabeln und habe auch Kopfhörer auf, aus Respekt vor meinem Nachbarn unten, weil nicht alles hört sich sofort gut an. So, und ich weiß nicht, wie weit er was hören kann und so ein Kram. So, und da dachte ich mir, ach komm, ist doch eine gute Idee, du kaufst so einen Bluetooth-Sender, ich setze mir meine Bluetooth-Kopfhörer auf, pack die an meinen Verstärker ran und habe dann mehr Bewegungsfreiheit. Ich stolper nicht über ein Kabel oder so, weil sowieso schon alles mit Kabeln voll ist. Hab mir so ein Ding gekauft, angeschlossen, er hat Ewigkeiten gedauert, bis es dann irgendwie funktioniert hatte und dann fange ich zum ersten Mal an zu spielen, denke mir, warum kommt nichts? Und dann nach 5 Sekunden oder sowas höre ich auf einmal den Ton. Wo ich dann dachte, ja gut, okay, das bringt mir jetzt so auch überhaupt nichts, weil dann muss er zum Teil ja so genau sein, dass selbst ein Bruchteil einer Sekunde dann irgendwie was durcheinander bringen würde. Plus, wenn du dann deine eigene Stimme hörst beim Singen oder sowas und dann hörst du die Gitarre irgendwie, ach, das ist, ja.
Also, Fehlkauf.
Definitiv Fehlkauf. Ich habe es einmal an meinem alten Fernseher angeschlossen. Mein neuer hat jetzt aktuell Bluetooth. Also ich brauche die. Ne, das war zum Glück nur waren 10 Euro oder sowas für die Tonne halt.
Naja, sicher. Ja, wie gesagt, die Sachen sind auch nicht teuer, ne? Ganz, ja. Ganz gemein wäre es ja, wenn das wirklich teuer wäre.
Ja. Ja.
Da muss man ja aufpassen, weil ich bin ja Sammler von Platten, die viele Raritäten so in den. Ab den 80er Jahren wurden die dann aus Schwarz gepresst. Also nehmen wir mal an, jetzt.
Also
hier,
nicht offiziell, nicht. Also Vinyl war schon immer schwarz.
Ja, also ja. Waren schwarz, ja, Schwarzpressung nennt man also jetzt Raubpressung oder nicht lizenzierte, wie heißt das?
Ja, ja, genau.
Oder nicht offizielle Sachen.
Ja.
Da machten die dann auch dann. Auf einmal wurde dann der Markt überschwemmt. Ich bin über Flohmärkte gegangen oder Plattenbörsen. Waren zum Beispiel jetzt. Kann ich jetzt nur von Beatles und Stones sprechen. Die hatten in den 60er Jahren hatten die, es gab so Buchclub-Pressungen. Mhm. Zum Beispiel Bertelsmann,
ja.
Und dann noch einen anderen Verein. Die hatten dann speziell für ihre Mitglieder Beatles-Platten rausgebracht.
Ja. Wie haben die sich unterschieden?
Nur das Cover.
Cover war anders, sonst war
es. Es waren praktisch, ja, okay. Manchmal eine andere Zusammenstellung von Liedern,
okay.
Aber es war nichts Neues dabei.
Ja, okay. Mhm.
Aber von den Covern her war das als was Besonderes.
Mhm.
Und die hatten ja dann damals nur die Mitglieder kaufen können, die da in dem Verein drin waren.
Mhm.
Waren also dann für Sammler, die alles haben wollen, natürlich sehr begehrt.
Ja,
und
ja.
Sind dann in den ganzen Jahren, in den 70er, 80er Jahren, sind die Platten dann auf teilweise 500, 600 D-Mark oder 1000, manchmal sogar für 1000 Mark über Theken gegangen.
Ja.
Natürlich immer dazu gesagt, ein super Zustand muss es sein. Und die waren meistens in einem super Zustand. Warum? Weil es war damals so, bei diesen Beatles sage ich schon, bei diesen Buchclub-Dingern, Buchclubs-Firmen, wurden die Platten entweder als Beilage verschenkt oder dazugegeben, wenn man, sagen wir mal, für 100 Mark gekauft hatte. Die Zahl weiß, kann ich mir vorstellen, 100 Mark. Aber wer war denn in dem Buchclub drin? Da waren alles ältere Leute.
Mhm.
Meine Oma die zum dann, Beispiel war auch da drin.
Genau, und dann so ein Abo-Modell zum Teil haben. Ne?
Ja, genau. Ja. Und dann bekamst du einmal, alle halbe Jahre hat die LP zugeschickt, die du eigentlich gar nicht haben wolltest.
Ja, ja. Weil du einmal am Telefon Ja gesagt hast und zu spät nachher widerrufen hast.
Das war
ja ein bisschen so, ja.
Weil das war nämlich so gewesen, also entweder gab es als Bonus dazu, oder man musste das die LP des Monats, war ja meistens ein Beatles-LP des Monats, musste man dann abmelden.
Ja.
Wenn man die nicht haben wollte, musste man Bescheid geben.
Ja.
Per Postkarte oder wie du schon sagst, anrufen. Und da wurde natürlich auch oft dann verpasst. Dann bekam man die halt zugeschickt. Aber wenn man jetzt damals schon 60 Jahre alt war oder 70, man wollte eigentlich Bücher haben, dann kommt die Platte von Beatles an, die man eh nicht ausstehen konnte, die langen Haarigen da. dann lag der natürlich in der Ecke. Und irgendwann hat dann so ein Enkel oder sowas die dann genommen. Ne? Oder natürlich, oder sagen wir mal so, die ist gar nicht in Erscheinung getreten, sondern später erst durch die Hausauflösung, sah natürlich noch super aus. Dann ging natürlich die Preise in die Höhe. Und diese Sachen, die wurden dann irgendwie dann in den 90er Jahren, wo ja eigentlich schon Vinyl schon gar nicht mehr war, aber irgendwie war das so eine Marktlücke, haben dann viele Leute die Sachen dann nachgepresst.
Aber wie macht man das mit dem Nachpressen? Ich meine, gut, okay, die Pressen standen still. Du konntest wahrscheinlich dann, die haben wahrscheinlich Aufträge angenommen. Hast du Sachen darüber geschickt und dann.
Ja, die haben, zumindest haben die versucht, man kann natürlich, also man kann sie unterscheiden.
Musik drauf, sagen wir so, war da wirklich Musik
ja,
drauf?
Ja, die Musik war ja da. Du brauchst ja einfach nur die Originallieder ja auf wieder neu zu pressen.
Ja, aber das ist ja nicht so wie damals mit CDs, wo du einfach dann CD reinlegen konntest in den Computer.
Nee, das mussten schon vier machen. Ja. Also das haben schon, ich sag mal so, schon renommierte Firmen dann, also renommierte Leute schon gemacht, die da schon Ahnung hatten. Denn Raubpresse und sowas gab es schon immer.
Ja,
da frage ich mich auch, wie die das gemacht haben. Haben die
Presse
zu Hause gehabt oder haben die einen Auftrag gegeben?
Und keiner hat darauf geachtet, ob das so in Ordnung ist.
Ob die Plattenpressung denen egal ist, was sie pressen, ich weiß das auch nicht. Ne? Denn normal müssten die ja nachfragen, wo die Lieder herkommen und so.
Ja, vielleicht weiß ja einer von den Zuhörern hier, von den Podfluencern. Ja.
Ja, man kann.
Gerne bei uns melden. @papas.musikgeschichten auf Social und.
Auf jeden Fall gab es dann eine Zeit lang, und gibt es immer noch, diese Sachen dann als Nachpressung unoffiziell.
Und woran erkennt man die jetzt?
Ja, die kann man natürlich jetzt nur dran.
Damit jetzt alle Leute, die das gerade hören, panisch in ihre Sammlung reingucken.
Ja, die erste Sache ist die, wenn die super gut aussieht. Das ist das erste Zeichen.
Genau, dann erstmal zu dir hinschicken, ne?
Ne, wenn die super gut aussieht und das ist das erste schon mal Beatles-Platten, Rolling Stones-Platten.
Also
aus den 60ern, super aussehen.
Super
ich weiß
aussehen, also gar nicht abgespielt.
Ja, genau,
so.
Also fast wie neu.
Ja.
Wenn man die rausnimmt, dass sie noch fabrikneu aussieht oder riecht, den Duft noch hat von der Presse noch
Zigarette, von dem Presser.
So. Und dann natürlich, die versuchen natürlich halt ganz genau zu machen. Aber irgendwie machen die doch immer Fehler oder manche sagen, kann man halt nicht mehr nachmachen. Das Cover ist zum Beispiel anders. Am Radio jetzt nicht erklären, aber am Radio sag schon ja jetzt ohne Bild erklären, aber man sollte auf jeden Fall skeptisch sein, wenn der Dinger nur 20 Euro kostet oder so.
20 Euro kostet und nagelneu aussieht.
Dann ist aber auch noch in Ordnung. Aber ich habe schon gesehen, dass manche.
Ja, wollte gerade sagen, also dann ist ja schon netter Betrüger, ist das ja dann. Wobei ich würde mal behaupten, dass viele von den Leuten, die die Sachen dann so verkaufen, da gar nicht wissen,
genau,
dass
das wissen die auch gar nicht.
Ne? Also, ja.
Und die machen manchmal auch noch einen Fehler. Zum Beispiel, was die ja nicht hinkriegen können, ist ja die in der Leerrille am Ende ist immer eine Nummer eingestanzt von der Plattenfirma aus. Also,
ja, genau.
Also eine Matrizennummer.
Ja, genau. Häufig irgendwelche, also
genau.
So die Person, die Matrize oder den Rohling macht und sowas, die verewigt sich meistens. Also häufig heißt es, die Buchstaben sind manchmal auch Initialen von der Person oder sowas.
Genau.
Oder irgendwie
und das kriegt man,
Wort.
Das kriegt man anscheinend gar nicht hin. Und daran kann man das erkennen. Wenn man, natürlich vorausgesetzt, man weiß, wie das Original aussieht. Ne?
Ja. Ach so, das meinst du, das ist eine falsche Matrizennummer und sowas?
Ja, sicher.
Okay, da muss man natürlich.
Oder gar keine Matrizennummer. Warum sollen die eine Matrizennummer reinmachen?
Ja.
Ne?
Stimmt.
Dann machen die irgendwas aus der Fantasie.
Ja.
Meistens machen die dann die Matrizennummer von der Platten, also die Plattennummer, ritzen die rein. Wo halt auch nicht, ist ja meistens auch gar nicht so.
Also du meinst diesen Bar
Also die Bestellnummer.
Die Bestellnummer, ja. Nee, das ist nicht so. Das hat gar nichts miteinander zu tun.
Nee, eigentlich nicht. Oder selten.
Okay.
Nee, daran kann man das auch. Also man muss schon Ahnung haben, um das zu erkennen.
Oder wenn die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist auch recht unwahrscheinlich gemacht.
Ja, irgendwie so.
Gibt bestimmt irgendeinen, der mal Rohling gemacht hat, der da zum Spaß gemacht hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
So, und natürlich immer das Papier. Man kann das Papier, heutzutage ist ganz anderes Papier als damals. Und,
ja.
Und auch das Etikett. Wir werden auch viele Fehler gemacht. Aber das ist ein Thema. Das ist ein Thema für sich.
Also Vorsicht beim Plattenkauf.
Da gibt es auch Experten, die hat auch, dann kann man auch wirklich Platten hinschicken und die sagen dann genau so und so ist das. Oder es gibt auch ganze Bücher davon.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann, bei mir kam jetzt gestern eine Single an. Ich kaufe eigentlich keine Singles, aber da ist halt interessant, da ist nämlich auf der B-Seite, die kommt nicht aufs Album drauf. So, und da fand ich witzig, dass das nämlich harte Pappe ist. Und ich weiß aber von deinen Singles, die du immer hast, das ist immer so ganz dünnes Papier.
Ja.
So, und ich kann mir vorstellen, dass die da auch harte Pappe nehmen.
Ja, ich habe ja, ich muss dazu sagen, ich habe 2-3 Mal gekauft, aber die waren in Anführungsstrichen, waren die vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung.
Ja.
Die, ich kann ja sagen, die waren 20 Euro. Okay, wenn man ja bedenkt, das Original kostet 500 Euro.
Und wenn es nur darum geht, dass du das, wenn das Cover einigermaßen...
Mit dem Cover habe ich den gekauft.
Genau, ja.
Und zwar dieses berühmte Butcher-Cover.
Ah ja.
Da kommt man ja so vernünftig gar nicht dran.
Ja.
Ne, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt hast du halt dann mal da stehen.
Ja.
Ne. Und die waren jetzt so kollegial gewesen, also die Plattenfirma, ach nicht die Plattenfirma, sondern die Raubpresser, die haben dann die Platte durchsichtig, glaube ich, oder farbig gemacht.
Ja, gut. Okay,
um sich abzusichern und zu sagen, das kann ja gar nicht original sein, weil das als original, früher waren die ersten Buttenplatten, die waren, gab es vielleicht damals schon, aber nicht diese, ne?
Ja, ja.
Haben sich wahrscheinlich auch abgesichert, ja, wer das jetzt kauft als und das als original ansieht, ne, der muss ja wirklich bescheuert sein, sozusagen, ne?
Ja.
Also es ist schon so eine
jetzt zu der Zeit, wo gefühlt jede zweite Platte bunt ist.
Ja.
So, recht unwahrscheinlich.
Nee, ja. Ja. Nee, man kann es auch schon sehen. Weil jetzt, vor allem, das ist eine amerikanische Platte, die haben es ja früher ganz billig gemacht. Die haben einfach zwei Pappendeckel genommen und nicht mal verklebt, sondern mit dem Fotopapier zusammen, hält eigentlich nur das Papier zusammen.
Oh.
Ne? Das war ganz, ganz lustig, die Amerikaner. Ne, und das, wenn man jetzt diese Platte anguckt, ist das richtig schön, eine schöne Hülle.
Ja.
So wie du sagst, damit schon dicke Pappe und alles.
Also fast schon hochwertiger ist als das Original.
Ja, so genau. Ja, das sowieso.
Ist auch bitter, wenn sich denn die Raubpresser mehr Mühe geben bei der ganzen.
Ja, ich weiß gar nicht, woran die das ist auch teuer. Die Auflage wird ja auch nicht riesengroß sein, aber das soll mir auch egal sein. Ich hab's ja auf jeden Fall dann mal.
Ja, vielleicht ist ja die Ursprungsidee ja auch gewesen, das dann ordentlich zu machen für die Leute. Dass dann länger hält, damit sie länger was davon haben oder sowas. Dass gar nicht so kriminelle Energie dahinter steckt, sondern eher so Service am kleinen. Ja. Naja, trotzdem,
ist egal.
Trotzdem
auf jeden
bleibt
Fall
es. Ein
muss man aufpassen.
Ja. Was habe ich sonst? Ich habe jetzt nichts mehr auf Bezug auf Musik. Ich habe aber die Angewohnheit, dass, also bis vor ein paar Jahren war ich noch einigermaßen regelmäßig auf Filmbörsen, weil ich halt, ja, Filmmusik und
großer Filmbörsen, und so. Da gibt es auch noch, und zwar als dann die DVD erschwinglich wurde, sagen wir mal so, wann ging es los?
Ja, da gab es auch ganz viele.
Und es gibt bestimmte
so Raubkopien und sowas.
Was heißt Raubkopien? Das waren immer so halblegal, so immer.
Du mit deinem Halblegal.
Ja.
Dein Halblegal heißt einfach nur, komm, wir bringen es auf den Markt und wir verkaufen so lange, bis sich jemand beschwert. Das ist dein Halblegal.
Es gibt wirklich, und die habe ich dann auch dann, das war eine bestimmte Firma, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber die haben dann Sachen rausgebracht, Filme oder jetzt speziell Musikfilme oder Konzerte, die es damals auf Video gab in den 80er Jahren, die brachten die auf DVD jetzt raus.
Ja.
Und die waren wirklich günstig. Die gab es in jedem Supermarkt, in der Grabbelkiste, sagen wir mal 5 Euro.
Ja.
Und dann hatte man die dann gekauft und sich zu Hause angeguckt, da hat man gesehen, also die Qualität war wirklich vom Video gezogen praktisch.
Mhm.
Ne? Also ganz, ganz schlimm, ganz schlimm.
Ja, wobei, da gab es, muss man aber auch dazu sagen, zumindest ich kenne von anderen Podcasts zum Thema Horror, also ich gucke mir selber keine Horrorfilme an, aber manchmal sind da Gäste, die aus diesem Bereich kommen, die dann erzählen von irgendwelchen ungeschnittenen US-Fassungen, die sie damals von Video auf Video auf Video auf Video dann irgendwie zu Hause hatten, wo du zum Teil aber auch dann diese Kopierschutze mit drin hast. Es gibt ja einen, da ist das Bild wird überstrahlt und dann ist es wieder normal, dann wird es ganz dunkel und sowas, also direkt so Schwankungen sind, die dann erzählen so, okay, dann sehen sie die Szene, die in Deutschland rausgeschnitten ist und dann, Bild dunkel. So, ne? Also ja, hat ja, im Videobereich, wenn du Leute dann fragst, das hat, die sagen, ja, das hat Charme. Aber sich natürlich darauf
teilweise,
freust.
Dann, teilweise war ganz, ich habe auch jede Menge gekauft, muss dazu sagen. Aber teilweise ganz, ganz schlimm, dann heißt es dann Jimi Hendrix live. Ja, okay, dann hast du.
Bob Dylan auf der Bühne, ja, ist natürlich. Nee,
so schlimm ist das dann nicht, aber dann sind da Filmausschnitte da, wo man kaum was erkennen kann und dann ruckelt das von 67 auf 70 wieder, dann kommt das Konzert, also manche Dinger sind echt Katastrophe.
Ja, ich habe bloß das Problem immer, also ich weiß ja, worauf ich achten muss und ich kaufe, also mir ist jetzt noch nicht passiert, dass ich dann irgendwelche Raubpressungen oder so mal gekauft hatte. So, ich habe aber das Problem, dass wenn ich auf einer Filmbörse bin, wo man ja auch sagen muss, bei den Börsen ist ja interessant, da hast du natürlich immer ein paar Leute, die sagen, die übertreiben mit den Preisen. Aber du merkst halt schon, die wissen, was ihre Zielgruppe ist und dass sie dann die auch nicht richtig ausnehmen können, also die meisten zumindest. Das heißt also, du hast dann zum Teil bessere Preise als auf Flohmärkten, weil bei Flohmärkten kommen Leute, die haben keine Ahnung, die sehen irgendwie was und dann kannst du denen schon mal 10-20% mehr aufschwatzen. Im Zweifel. Und bei den Börsen habe ich manchmal das Gefühl, okay, die wissen ganz genau, das gibt eine riesige Diskussion, also machen wir den normalen, üblichen Marktpreis. Der vielleicht, also da würde keiner auf die Idee kommen, würde ich mal behaupten, zu sagen, ey, hier guck doch mal bei eBay rein oder so. So, das heißt also, da waren dann sind so Filme, wo man dann sagt, okay, ist ein guter Preis und dann bin ich irgendwann in so einem Rausch drin, dass dann der letzte Kauf, den ich an dem Tag mache, dass ich den im Nachhinein bereue. Aber nicht, weil das irgendwie ein Film ist, der mich nicht interessiert, sondern ich habe die Angewohnheit, ich möchte die Sachen haben mit allem drum und dran. Das heißt also, ich weiß, es gibt eine Bonus-Disc, dann möchte ich die Bonus-Disc haben, auch wenn ich mir sie nie angucke, aber einfach nur zu wissen, dass ich sie habe. So, und die letzten Käufe waren bis jetzt bei mir immer eine Blu-ray oder so mit Vermietrecht. Was an sich kein Problem ist. Also offiziell dürfen sie ja nicht verkauft werden, weil die eigentlich nur für damalige Videotheken gedacht sind. Also ich weiß nicht, wie alt die Zuhörer hier sind, aber Videotheken waren damals Gebäude, wo man reingegangen ist, hat man sich Sachen ausgeliehen und hat sie haptisch in der Hand gehabt zum Ausleihen. Die haben die Angewohnheit gehabt, dass nur der Film drauf ist. Vielleicht, also, oder die haben sich überhaupt keine Mühe gegeben, die Verleiher, und haben einfach nur die erste Disc gepresst. Und dann so ein Label draufgelegt mit Vermietrecht und sowas.
Mhm.
So, das heißt, du hast da keine Bonus-Disc dabei. Das heißt, die ist eigentlich für mich nicht interessant. Aber ich habe sie trotzdem jedes Mal immer gekauft. Da waren schon wieder dann 10 Euro, die ich woanders eingespart habe, die ich dann wieder umsonst dann ausgegeben habe.
Ja, das ist ja immer.
Ne? Weil ich sie mir nämlich danach irgendwie, wenn sie im Angebot ist, wieder neu kaufe, ne?
Ja, und dann gibt es auch noch wieder so Sachen.
Oh, jetzt kommt der Zettel. Jetzt kommt
ja,
der Zettel.
Da sind jetzt, wo es auch wieder so ist, interessant ist, dass zum Beispiel berühmte Leute, die dann wirklich dann so eine Zeit lang weg vom Fenster sind, ihre Sachen wieder neu aufnehmen.
Ihre eigenen Sachen, okay.
Ja, ihre eigenen Sachen. Da habe ich zum Beispiel ein Beispiel ist, leider ist das ja der Eric Burdon von den Animals. Bringt dann raus, Best of Animals, ist alles drauf, was man haben muss.
Mhm.
Aber leider ist er dann wieder neu aufgenommen worden. Und dann natürlich, wenn es einen nicht stört, dann ist halt auch gut. Es ist aber, muss dazu sagen, sehr gut aufgenommen.
Ja, aber ich sag mal so,
aber
es
ist
gut,
nicht,
das vorher zu
man
wissen.
Will halt die Original-Singles haben.
Ja,
nicht
wenn
das.
Du ein Best-of-Album erwartest oder sowas, dann ist doof. Ja. Wenn du aber dann weißt, der hat die alten Sachen nochmal neu aufgenommen, dann ist ja okay.
Ich hab's mir auch dann wo gekauft. Oder sag mal so, ich hab's dann behalten. Ich hatte auch sofort gemerkt, das ist ja nicht.
Ja, das ist ja drei Tonarten tiefer, ist das ja. Kann ja nicht sein.
Nee. Aber das gibt's auch. Und vor allem auch von der Band, da ist so ein mit dem langen Namen, Dave D. Dusibiki, die haben es auch oft genug gemacht, dass die ihre alten Hits nochmal neu aufgenommen haben.
Mhm.
Weil ich glaube, ich hatte mal gelesen, das liegt auch daran, dass die Plattenfirma, die haben die Rechte nicht daran. An die alten Sachen? Irgendwie was
ja,
ist
das,
da
das,
auch so?
Weshalb Taylor Swift das ja gemacht hat. Die haben dann zum Teil die Rechte an ihren Songs oder an diesen Aufnahmen abgegeben. Aber nicht an den Songs selber, sondern an diesen, also an dem Werk an sich. Und haben dann zum Teil, wenn sie sagen, okay, dann gibt es so Schlupflöcher oder sowas, beziehungsweise die können sich dann die Rechte an den Songs wiederholen, aber haben die Verwertungsrechte nicht von den alten Songs. Das heißt, die nehmen die Sachen dann wieder neu auf.
Mhm.
Haben dann die Verwertungsrechte quasi von den alten Songs, aber halt neu gemacht. Das ist ja diese Sache mit Taylor Swift, mit ihrer Taylor's Version und so.
Und da kann man, aber man kann es an den CDs erkennen, natürlich, was heißt erkennen, irgendwo in der Ecke steht dann auch dann drin, Neuaufnahme.
Mhm.
Ne? Also haben sie auch schon abgesichert. Da steht dann dabei, aufgenommen,
ja,
nicht 1965, sondern 85 oder 95 und so. Ne?
Also abgesichert in dem Sinne, dass die Leute, die das kaufen, dann direkt sehen.
Ja, kann man halt nicht so direkt sehen. Du siehst
okay.
ja nur, du
siehst auf ja. der Rückseite klein geschrieben.
Ja, du siehst natürlich nur, boah, für 2 oder 3 Euro, den nehme ich mit. Das ja, ist ja okay. ein Schnäppchen und so
dann
weiter.
Dann war es ja wirklich nur dafür gedacht gewesen, um dann nochmal die Verwertungsrechte dann den ganzen zu haben. Irgendwie.
Kann natürlich auch, ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt es sowas. Und dann gibt es auch noch andere Sachen dann, dass dann zum Beispiel dann hier, hatte ich mir so, die habe ich mir auch wirklich zweimal gekauft. Und zwar gibt es von Eric, war immer so eine Werbung gewesen, Eric Clapton's ersten Aufnahmen mit Jeff Beck zusammen und Jimmy Page, also die 3 Supergitarristen ja. damals, die alle bei Yardbirds waren.
Jimmy Page war auch bei den Yardbirds?
Ja.
Ah, krass.
Hat aber komischerweise da Bass gespielt.
Also, noch nicht. Jimmy Page ist von Led Zeppelin, der
Gitarrist, ja. Genau. Hat aber damals noch Bass gespielt.
Immer so schön im Anzug und so weiter, so einen langen Jacke und so.
Boah, ich weiß gar nicht, wie er damals, ich glaube
also
damals
zumindest jetzt immer.
Wenn man dann nachrecherchiert, ich kannte fast kein Lied, aber dann habe ich dann nachrecherchiert, also nach dem Kauf habe ich recherchiert. Ja. Da sind so Sachen, die hatten sie da mal, ich sag mal, 64, 65 mal aufgenommen für so Blues-Sampler. Mhm. Also jetzt hier, damals gab es dann so verschiedene, in England gab es dann so Blues Volumen 1 und Volumen 2
also,
und dann
okay.
haben dann die Eric Clapton und, aber wie gesagt, die haben nicht, auch nicht zusammengespielt, ne?
Und dann, als du wusstest, was das für eine CD ist, hast du sie nochmal gekauft?
Ja, nein, ich hab mir die gekauft und dann, weil ich halt die Lieder haben wollte,
ja.
die sind dann, sonst kommt man ja gar nicht dran an den Dingern. Ja. Und was war? Die waren bearbeitet mit so einem blöden Sinti-Schlagzeug im Hintergrund.
Okay.
Mhm. Ich dachte, ich werd verrückt.
Ne? Und dann hast du ihn nochmal gekauft mit dem Sinti-Schlagzeug.
Nee, und dann war ich so schlau. Dann gab's, aber war ganz günstig. War eine Dreifach-CD oder Doppel-CD.
Ja, Mama hört nicht mit, alles gut.
War nur 2, 3 Euro in so einer Grabbelkiste. Und dann dachte ich, was, das kann doch nicht alles sein. Ne?
Ja.
Dann irgendwann nochmal in eine Grabbelkiste geguckt. Da waren dieselben Lieder nochmal drauf. Dachte ich, jetzt machst du dir nochmal schlau. Und dann habe ich dann irgendwo nachgelesen, dass genau das, die eine ist unbearbeitet, die andere ist bearbeitet, dann habe ich dann nochmal gekauft, dann unbearbeitet. Das habe ich jetzt praktisch zweimal. Ich werde es auch jetzt auch nicht abgeben, aber
ja.
ist schon sehr lustig. Also Eric Clapton, the biggest hits, und dann sind Sachen drauf, die man nicht kennt, da sind dann diese Klamotten dann.
Ja.
Der erste Beispiel war, also die ersten in dieser Reihenfolge, also in dieser Machart waren da gewesen damals die Beatles mit Tony Sheridan.
Mhm.
Tony Sheridan und die Beatles.
Genau, wo sie quasi erste große Aufnahme hatten.
Das war jetzt natürlich nur so eine Halbverarschung in Anführungsstrichen. Die haben auch wirklich wohl gespielt, ne? Aber keine Beatles-Lieder.
Ja, ja, ja.
Ne, hatten ja einen anderen Sänger gehabt, den Tony Sheridan als Sänger.
Ja.
Bis auf ein Lied hat er ja John Lennon gesungen, Angie Sweet. Und ein Instrumentalstück war da drauf.
Mhm.
Ne? Ja, und dann gibt es noch ganz verrückte Sachen. Zum Beispiel habe ich einer gekauft, gibt es auch von Animals und Birds. Da sind auch Lieder drauf, ein paar Hits und dann Sachen, die man gar nicht kennt. Da denkt man auch, dass es was Neues ist. Ja, aber dann ist doch irgendwie anders. Und wenn man dann, habe sie mir auch gekauft, auch von Zähler gibt es auch was, von Zähler. Die haben mir mit ihren super Hits da ein Glas auf Champagne, Girls, Girls, Girls. Hab ich mir auch gekauft. Aber irgendwie ist das nicht Sailor. Und das ist auch nicht Birds und das ist auch nicht Animals.
Ja.
Aber die haben sie auch wieder abgesichert, weil es ist unglaublich. Bei den Animals, da war einer dabei, der war irgendwann mal bei den Animals dabei.
Ja.
Irgendwie mal so in so einer Coverband. Und bei Birds genauso. Da, ich glaube, da waren 2 dabei von aus den 70er Jahren.
Ja.
Eigentlich traurig, die Geschichte, ne?
Ja.
Aber da muss man echt aufpassen.
Ja, aber zum Schluss eben, es gibt ein Album, da muss man richtig aufpassen. Vom Namen her.
Ja, das, ich glaube, das war eins der, wie soll man sagen, auch von der Werbung her eine ganz gute Idee gewesen. Ne? Eins der besten Ideen, die es je gegeben hat.
Ja,
die besten Ideen, die es gegeben hat. Und zwar hatte der ehemaliger Schlagzeuger von den Beatles, Pete Best.
Also der vor Ringo.
Vor Ringo, der.
Spieler, der damals in Hamburg dabei gewesen ist. Der Pete
also
Best.
Der eigentlich zu der Band richtig gehörte. Ja. Der ist ja rausgeflogen. und hat halt auch ein bisschen Solo weitergemacht. Und der brachte 1966 brachte eine LP raus, die hieß wirklich Best of the Beatles.
War aber kein Best of.
War aber kein Best of.
Das war Best.
Da war der Pete Best, der Schlagzeuger, mit anderen Leuten. Die haben ein paar Songs aufgenommen und als LP rausgebracht. Jetzt kommt's. Aber die haben sich auch abgesichert. Es ist vorne ein Beatles-Foto drauf.
Ja.
Von 1960, wo er dabei war.
Ja.
Und ihn haben sie umkreist. Und ein Pfeil. Best of the Beatles.
Ja. Also kleiner Service-Hinweis für euch, wenn ihr ein Best-of-Album seht von 1966, ist es kein Best-of-Album, sondern ist ein Pete-Best-Album.
Ne, also da ist ein Foto drauf von 1960, die war ja in Hamburg gewesen, hat da die Astrid Kircher ja ein schönes Foto gemacht, auf einem Rummelplatz irgendwo.
Ach, das Bild ist das.
Eins der berühmten, da gibt drei, vier berühmte Fotos.
Ja, ja.
Das steht am LKW, gibt es eins, ja. Und dann in den Toreinfahrten,
genau,
und so.
Genau.
Oder Häusereinfahrten.
Ja, ich habe auf jeden Fall ein Bild
Haustüren
vor Augen.
Und so. Ja. Und der ist ja natürlich auch drauf, der Beat. Und den haben sie dann umkreist.
Ja.
Und dann so ein Pfeil dran. Best of the Beatles.
Ja, ja. Hast du gerade schon gesagt.
Ja, aber was auch interessant ist, das habe ich auch Jahre später erst entdeckt. Die LP ist doch nicht so uninteressant. Natürlich, die Musik ist ganz gut. Die haben ein paar Rock'n'Roll-Songs nachgespielt und auch eine Komposition. Das Lustige ist nur, diese eigene Komposition von diesen Mitstreitern, die sind nachher berühmt geworden bei den Rubets.
Mm.
Das ist der Hammer, oder?
Ja.
Die haben einen Umweg gemacht von Pete Best zu Rubets. Da war Wellington oder Blickerton oder so ähnlich hießen die beiden Komponisten.
Mhm.
Die haben damals mit dem Pete Best zusammengespielt und später waren die Komponisten für Rubets. Ja, das ist aber, so kann es auch mal gehen, ne?
Ja, also für Rubets-Fans ist auf jeden Fall ein Album.
Ja. Also für mich auch. Aber da kommt man ganz schlecht dran. Er hat sich sehr, trotz der Werbung in Anführungsstrichen, sehr schlecht verkauft.
Sehr schlecht verkauft und dementsprechend ist es teuer geworden, ja.
Ja.
Wenn es überhaupt zu haben ist. Oder ist es eins, was schwer zu kriegen ist, aber gar nicht so teuer ist?
Teuer ist sehr teuer. Bei Discogs war irgendwas mit 80, 90 Euro.
Ja.
Dann aus Amerika noch mit Porto dabei und so, da kannst du vergessen.
Und dann, je nachdem, wie die
und natürlich
wie der Zustand
auch wieder ist. Aufpassen, diese Platte wird auch sehr, sehr gerne wieder schwarz hergestellt.
Ja, damit haben wir doch so einen schönen Rahmen gemacht. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Podfluencer für die Aufgabe. Und ja, vielleicht hören wir uns ja auch auf diesem Kanal irgendwann mal wieder.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.